Guten Morgen, ich bin Jesus unglaublich dankbar für die Möglichkeit, wieder für eine Predigt hier vorne zu stehen und würde gerne unter anderem deswegen auch noch einmal zu ihm reden, zu ihm beten und dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, ohne dich zu kennen, ist es alles, was wir hier auf dieser Welt machen können, eigentlich nichts. Und deswegen gibt es nichts Kostbareres und Schöneres, was wir Menschen machen können, als dich als unseren Gott und Retter näher kennenzulernen und uns mit deinem Wort, in deinem Wort über deine Weisheit, deinen Charakter zu beschäftigen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir durch den Text, durch die Predigt heute ein Stück weit einen näheren Einblick darin bekommen, wie du bist, wie du über uns Menschen denkst, wie du auf uns reagierst, wie du mit unserer Sünde umgehst, wie du mit unserer Sünde umgehen kannst. Und ich bitte dich, Herr, dass uns diese Begegnung mit dir in deinem Wort uns prägt, uns verändert, uns Dankbarkeit schenkt, Liebe zu dir schenkt und genauso auch Mitgefühl für die Menschen, denen wir begegnen. Und ich bekenne sehr gerne, dass ich ohne dich nichts tun kann und auf die Kraft deines Heiligen Geistes vertraue. Amen. Hast du in deinem Leben schon einmal etwas getan, bei dem es dir so richtig peinlich gewesen wäre, wenn dich jetzt dabei ein Mensch gesehen hätte? Wir kennen so Situationen, wo wir denken, oh, die Tür sollte jetzt zubleiben. Das wäre mir einfach unangenehm, wenn jetzt ein Mensch reinkommt und mich dabei sehen würde. Das können ganz neutrale Dinge sein, das hat nicht direkt irgendetwas mit was Schlechtem oder Bösem zu tun. Aber es gibt einen Grund, warum wir Menschen manche Dinge privat halten, warum wir in manchen Situationen die Türe zumachen und sagen, hey, das muss jetzt einfach niemand mitbekommen. Und es sind vor allem Themen, die mit Nacktheit, mit Intimität zu tun haben. Es gibt aber noch eine andere Kategorie an Dingen, die wir tun, wo wir Angst davor haben, dass uns dabei jetzt ein Mensch sehen oder erwischen würde, und zwar verbotene Dinge, bei denen wir Angst haben, dass das jetzt irgendein anderer Mensch mitbekommen würde. Hast du so eine Situation schon mal gehabt? Hast du schon mal etwas getan, wofür du dich jetzt unglaublich schämst, vielleicht froh bist, dass es noch niemand anders von dir mitbekommen hat und du einfach hoffst, dass es auch niemals ein Mensch rausbekommen wird? Hast du schon mal etwas Verbotenes heimlich getan? Vielleicht letztes Jahr, letzte Woche, gestern, im Umgang mit deiner Familie, im Umgang mit deinem PC. Es gibt eine Sache, die, so denke ich, den allermeisten Menschen richtig peinlich und unangenehm wäre, wenn sie dabei erwischt werden würden. Und das ist das Thema Sex. Ihr müsst nicht schockiert sein, es hat einen Grund, warum ich das jetzt anspreche. Sex ist etwas, wo wir Menschen privat halten wollen und das ist auch gut so. Aber dramatischer wird es, wenn wir von verbotenem Sex sprechen. Von Unzucht, von Ehebruch oder von Fremdgehen. Wenn es eine Sache gibt, wo wir Menschen hoffen, dass das definitiv niemand mitbekommt, dann wäre es doch das, oder? Wir haben hier Intimität, wir haben hier Nacktheit, wir haben hier etwas Verbotenes, etwas, das Menschen nicht wollen, dass es rauskommt. Und wisst ihr, ein Grund, warum ich die Bibel so sehr liebe und so erstaunt bin über dieses Buch ist, dass etwas, was uns in einer Predigt, in einer Einleitung peinlich ist, zuzuhören, zu sagen, wo ich merke, okay, die Leute schauen jetzt alle runter, während ich das sage, so, oh, was, der Typ, was macht der da? Gott nimmt so ein Thema, so eine Begebenheit und schreibt sie inspiriert in die Bibel, dass es Millionen von Menschen lesen können. Warum? Es hat einen ganz bestimmten Grund. Gott will, dass wir etwas unglaublich Wichtiges über ihn und über das Evangelium, über Jesus kennenlernen. Nimm einmal die Situation, wo du etwas Verbotenes getan hast und Jesus würde auf einmal direkt neben dir stehen. Was macht er? Nehmen wir die Situation, dieses Beispiel, das ich verwendet habe, von Fremdgehen, von verbotenem Sex, und du würdest auf einmal zu Jesus gebracht werden. Wie reagiert Jesus darauf? Was sagt er? Wie schaut er dich an? Was tut er? Was würde dann passieren? Wie würde Jesus auf dich reagieren? Genau so eine Begebenheit haben wir im Wort Gottes. Und diese Geschichte, die beginnt eigentlich mit einer ganz gewöhnlichen und undramatischen Ausgangssituation. Ihr dürft gerne einmal eure Bibel im Johannesevangelium Kapitel 8 aufschlagen. Und ich möchte in Vers 1 anfangen. Der vorherige Tag endete damit, dass Jesus an den Ölberg ging, und der nächste Tag beginnt ganz undramatisch und gewöhnlich mit der Tatsache, dass Jesus in den Tempel geht, früh morgens, wahrscheinlich vor der Arbeit. Die Leute hatten ja auch was zu tun, die konnten nicht den ganzen Tag einfach nur Jesus zuhören. Die haben sich morgens die Zeit genommen, um Jesus zuzuhören, und ich lese in Vers 2. Früh morgens aber kam er, das ist Jesus, wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Eine ganz undramatische Situation. Und diese einleitenden Verse, dieser einleitende Vers erinnert uns aber an eine wichtige Wahrheit über das Leben und den Dienst von Jesus. Ich weiß nicht, wie du das Leben von Jesus einordnest, was du denkst, was er so den ganzen Tag, Tag aus, Tag ein so gemacht hat, wie er so seine Zeit verbracht hat. Manche Menschen sind der Meinung, dass Jesus einfach nur die ganze Zeit, jeden Tag Wunder gemacht hat. So wie so ein Magier, der halt so rumgereist ist, hier noch mit so einem Ding, und einfach so die ganze Zeit gezeigt hat, was er drauf hat, Menschen geheilt und Wunder getan hat. Und es ist wahr, Jesus hat unglaublich viele Wunder getan. So viele, dass Johannes sogar sagt, ey, wenn wir die alle aufschreiben würden, das würde gar nicht in die Bücher der Welt hineinpassen. Und die Wunder von Jesus haben seinen Dienst geprägt und sie hörten dazu. Sie haben seine Gottheit bestätigt, sie haben Verheißungen erfüllt, sie haben demonstriert, dass er wirklich der verheißene, versprochene Retter ist, der uns Menschen helfen kann. Sie waren Teil von Gottes Nächstenliebe und Menschenliebe, den Menschen Gutes zu tun und Zerbrochenheit, Krankheit zu heilen. Aber es ist nicht die volle Wahrheit über das, was Jesus so gemacht hat. Was sagt Jesus über den Inhalt seines Dienstes vor dem Sterben? Ich will euch an zwei Stellen erinnern, die wir in der Markus-Evangelium-Reihe hatten. Jesus sagte, zum Beispiel Markus 1, 38 und 39, lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht in erster Linie da, um euch Menschen jetzt Gutes zu tun und zu zeigen, dass ich Gott bin und was für Dinge ich tun kann. Ich will predigen. Ich will predigen. Ein paar Verse vorher, in Markus 1, Vers 14 und 15, finden wir die erste Tatsache, die Jesus macht, nachdem er seinen öffentlichen Dienst antritt. Und was ist es? Er sagt, er predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind Worte, die Jesus gesprochen hat. Das war sein Auftrag. Und wir finden so wunderschöne Formulierungen über Jesus, seinen Dienst, dass er kam, um das Evangelium zu bringen, dass er kam, um Gefangenen Freiheit auszurufen, dass er kam, um Armen gute Botschaft zu verkündigen. Das sind Formulierungen, die Jesus beschreiben, das sind Dinge, die er gesagt hat. Und in all dem ist er letztendlich gekommen, in seinem Handeln, in seinem Tun und in seinem Reden Gott zu offenbaren. Wie ist Gott? Er sagte, wer mich sieht, wer mich beobachtet, der hat den Vater gesehen. Und Hebräer 1 sagt uns, dass er die Ausstrahlung, das heißt das Sichtbarwerden der Herrlichkeit, der Vollkommenheit, der Schönheit Gottes ist. Und dürft ein paar Kapitel zurückblättern in Johannes Kapitel 1, in Vers 14. Da beschreibt Johannes Jesus folgendermaßen. Er sagt, das Wort wurde Fleisch, das heißt, das ewige Wort wird Mensch. Er wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen von Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus kam, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen, die aus Gnade und Wahrheit bestand. Und unser Text gibt uns jetzt eine beispielhafte Situation, wie Gottes Gnade und seine Wahrheit zusammen funktioniert und wie sich Jesus verhalten hat. Wo Jesus war, waren die Leute begeistert davon. Ja, wegen seinen Wundern, aber vor allem auch wegen seinen Worten. Nach der Bergpredigt heißt es, dass sie erstaunt waren über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Und eine Stelle aus dem Johannesevangelium, die ich so sehr liebe, in Kapitel 6, Vers 68, dort in der Begebenheit gehen ganz viele Menschen von Jesus auf einmal wieder weg. Nicht, weil sie keinen Bock mehr auf seine Wunder hatten, sondern weil sie ein Problem mit seinen Worten hatten. Aber da finden wir eine Reaktion von Menschen, die nicht von Jesus weggehen. Und er nennt uns einen Grund. Petrus sagt in Johannes 6, Vers 68, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast unglaubliche Wunder. Du machst Dinge, die kein Mensch tun kann. Ey, ich will das mein Leben lang sehen. Was sagt Petrus? Was hat Petrus so gepackt, so bewegt, dass er gesagt hat, ich kenne keinen anderen Menschen, dem ich folgen will, als diesem Jesus? Er sagt, du hast Worte ewigen Lebens. Bei dir höre ich etwas, das ich sonst nirgendwo höre. Und das, was du sagst, prägt mein Leben in einer Art und Weise, dass ich zu keinem anderen will. Haben wir dieses Bild von Jesus? Wir sind so oft damit beschäftigt, dass wir erstaunliche Dinge sehen wollen. Das ist okay. Gott hat uns so geschaffen. Wir wollen Dinge sehen, die wir ästhetisch, die wir schön finden, die uns begeistern, die uns erstaunen lassen. Aber wir vergessen dabei oft, welche Macht und welche Auswirkung die Worte haben, die wir hören und die wir anderen Menschen sagen. Ich will euch ein Beispiel geben. Wenn du in einen Menschen verliebt bist, so richtig verknallt, und dieser Mensch würde dir dann sagen, ich liebe dich auch. Selbst wenn er es dir in einem stockdunklen Raum sagen würde, du würdest ausflippen. Du müsstest ihn nicht mal sehen, aber diese Worte, die er dir sagen würde, die würden was mit dir machen, oder? Genau das Gleiche ist aber auch umgekehrt. Wenn du richtig verliebt bist in einen Menschen und dieser Mensch sagt ihr, ey, sorry, ich empfinde einfach nicht das Gleiche für dich. Der Mensch kann so schön aussehen, wie er will, es wird dein Herz brechen. Worte haben eine Macht, Worte haben eine Auswirkung. Durch Worte hat Gott die Welt geschaffen. Durch Worte rettet Gott Menschen, dass sie nicht in die Hölle, sondern in den Himmel kommen. Und so ist es auch diesmal bei Jesus. Jesus lehrte frühmorgens im Tempel und das hat die Menschen angezogen. Es heißt hier in Vers 2, alles Volk kam zu ihm. Die Leute waren begeistert davon. Es war eine große Zuhörerschaft. Und umso dramatischer ist aber anhand dieser großen Kulisse, was als nächstes passiert. In diese gewöhnliche Ausgangssituation, wo Jesus im Tempel lehrt, kommt auf einmal ein krasser Szenenwechsel. Wir lesen Vers 3 bis Vers 5. Die Schriftgelehrten und Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Was passiert hier? In diese Situation, wo Jesus im Tempel lehrt und predigt, kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer, die religiöse Elite, die meinte, besonders fromm zu sein, das Volk anleiten wollte, wie Gottes Gebote zu verstehen und anzuwenden sind. Und sie bringen eine Frau zu Jesus. Und wie wird diese Frau beschrieben? Wobei wurde sie gefunden? Es heißt jetzt zunächst einmal, sie wurde im Ehebruch ergriffen in Vers 3. Und Vers 4 betont es noch einmal. Sie wurde im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen. Und sie bringen diese Frau und haben eine Anklage. Wir müssen uns das mal vorstellen. Ihr versteht jetzt, warum ich die Anleitung so gemacht habe. Wie muss sich diese Frau gefühlt haben? Wie unangenehm musste das für die Frau gewesen sein. Sex ist nicht etwas, bei dem wir ein Anliegen haben, es öffentlich zu machen. Das soll privat bleiben. Die Bibel sagt, das Ehebett soll heilig bleiben, besonders bleiben, geschützt bleiben. Und erst recht aber nicht, wenn wir hier, so wie hier, von Ehebruch, von verbotenem Sex sprechen. Was muss diese Frau für eine Scham und eine Bloßstellung empfunden haben? Sie wurde nicht nur bei der Tat selbst erwischt, gesehen, sie wurde auch noch in die Öffentlichkeit gezerrt, aber nicht einfach nur an den Marktplatz, sondern sie wurde in den Tempel gebracht. In den Tempel, an diesen religiösen Ort, wo auch noch dieser Jesus gerade vor einer riesigen Volksmenge lehrte. Und sie wird direkt vor Jesus gebracht. Direkt vor Jesus. Diese Scham und diese Bloßstellung waren aber nicht nur ihr größtes Problem, sondern sie hatte eine Anklage am Hals. Sie soll sterben. In dem einen Moment war sie noch im Bett, im nächsten Moment in einem öffentlichen Prozess mit der Anklage Todesstrafe durch Steinigung. Das ist kein guter Start in den Tag. Das ist kein guter Start. Das ist nicht etwas, was frühmorgens gleich passieren sollte. Was aber in diesen Versen unglaublich komisch ist, wo ist der Mann? Warum bringen die Pharisäer nur die Frau zu Jesus? Wenn sie schon bei der Tat selbst ergriffen wurde, dann war sie ja sicherlich nicht allein, oder? Warum haben sie sich nicht die Mühe gemacht, auch noch den Mann herzubringen? Sehr schneller weggelaufen. Und dann, okay, dann nehmen wir halt nur die Frau. Allein diese Tatsache zeigt eigentlich schon, was für einen scheinheiligen und selbstgerechten Charakter die Pharisäer haben. Als Männer bringen sie nur die Frau und nicht den Mann zu Jesus. Sie hatten kein ehrliches und wirkliches Anliegen, dass Gottes Gebote befolgt werden. Deswegen haben sie sich auch nicht die Mühe gemacht, beide zu bringen. Und sie haben an dieser Stelle auch nur die Hälfte befolgt von dem, was Gott geboten hatte. Gott sagte, nach dem Gesetz Moses sollen beide Täter angeklagt und gesteinigt werden. Und ihr falscher, scheinheiliger Charakter wird noch deutlicher, wenn wir den nächsten Vers lesen, Vers 6. Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Wer ist dieses ihn? Jesus. Ihr eigentliches Anliegen und ihr eigentlicher Fokus war gar nicht die Frau. Ihr eigentliches Anliegen war gar nicht, dass sie sagten, unter dem Volk Gottes soll Treue in den Ehen gelebt werden. Und jetzt haben wir diese Situation und eigentlich sollte ja Gott im Gehorsam geehrt werden. Ihre Situation war nicht, hey Jesus, guck mal, wir sind ja gerade vorbeigelaufen, wir haben dann zufällig das gesehen, was sollen wir jetzt tun, Mann, was sollen wir tun, hey, du bist doch weise, kannst du uns bitte helfen? Das war nicht ihr Anliegen, ihr Charakter, sondern wen wollten sie versuchen? Jesus, wen wollten sie anklagen? Nicht die Frau, Jesus. Ihre Anklage war eine scheinheilige Anklage. Wen sie nicht leiden konnten, wen sie weghaben konnten und wollten, auf den sie neidisch waren, war Jesus. Ist es Gottesfurcht? Ist das Nächstenliebe? Du sollst nicht neidisch sein? Das hat Gott genauso geboten. Sie zitieren hier das Gesetz Moses aus den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Hey Leute, da stand auch noch was anderes. Nicht nur diese Sache. Und wer hier zu Jesus kommt, wer hier zu Jesus gebracht wird, sowohl die Frau als auch die Pharisäer, sind beides Sünder, die das Böse mehr lieben als Gott. Was hier vor Jesus ist, sind zwei Gruppen von Sündern, die das in Gottes Augen Böse lieben und praktizierten. Die Frau, die Ehebruch betrieben hat, die ihrem Mann untreu geworden ist, aber auch genauso die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus nicht leiden konnten und ihn auf Kosten der Sünden von anderen in Versuchung und bloßstellen wollten. Das ist richtig asozial. Das ist richtig gemein, einen Schwachpunkt eines anderen Menschen dafür auszunutzen, um einem anderen Menschen eine Falle zu stellen. Das ist nicht liebevoll, das ist nicht freundlich. Es heißt hier, sie wollten Jesus anklagen und sie wollten ihn versuchen. Was ist die Versuchung, die sie Jesus hier stellen wollten? Worin liegt jetzt das scheinbare Dilemma für Jesus? Worauf berufen sich die Pharisäer? Sie sagen in Vers 5, Im Gesetz hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Es ist wahr, dass Gott im Alten Bund, im Alten Testament geboten hatte, Ehebrecher zu steinigen, weil unter anderem Ehebruch in Gottes Augen böse ist und aus seiner Sicht, aus seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit den Tod verdient hat. In 3. Mose 20, Vers 10 steht, und wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau eines Mannes, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen der Ehebrecher und die Ehebrecherin, eine Betonung auf beide Täter, gewiss getötet werden. In 5. Mose 22, von Vers 22 bis 24, haben wir genau das Gleiche, wo auch noch die Steinigung beschrieben wird, mit der das vollzogen werden sollte. Was ist jetzt die Versuchung und die Situation für Jesus? Sagt Jesus Nein zu diesem Gebot des Gerichts, missachtet er Gottes Gesetz. Er sagt damit, nein, das sehe ich nicht so. Ja, das hat Gott durch Mose geboten, aber ich bin anderer Meinung. Damit würde er sich selbst eigentlich als Lügner bezeichnen, weil er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Das heißt, Jesus hat gesagt, das, was ich tue, was ich lehre, was ich denke, ist, was den Gerechtigkeitsaspekt angeht, in keinem Unterschied zu dem, was Gott im Gesetz befohlen hat. Wenn Jesus jetzt aber nicht Nein sagt zu dem Gebot, sondern zustimmt und sagt, okay, Gott hat es geboten, diese Frau soll gesteinigt werden, so hätten sie andere Worte von ihm in Frage gestellt. Jesus hat nämlich gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Wenn er zugestimmt hätte zu der Steinigung, hätten sie seine Haltung des Erbarmens und des Vergebens in Frage gestellt. Ja, Jesus wurde doch eigentlich als Freund der Sünder bezeichnet. Er hat Tag aus, Tag ein mit Zöllnern und mit Frauen wie diese zu Mittag gegessen. Er hat es tagtäglich gemacht und hatte Gemeinschaft mit solchen Leuten. Jesus, warum sagst du jetzt diese Frau steinigen, was ist mit den anderen? Zudem hätte Jesus zugestimmt, hätte er sich der Obrigkeit widersetzt. Die Römer, die diese Region beherrschten, haben nämlich die Todesstrafe durch ein jüdisches Gericht verboten gehabt. Die Juden durften nicht die Todesstrafe ausführen. Hätte Jesus zugestimmt, hätte er sich damit der Obrigkeit nicht unterordnet. Und er selbst sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott ist. Wir verstehen also diesen ausgeklügelten Plan, den die Leute hatten. Ich habe einem Ausleger gelesen, der sagt, es steht nicht drin, aber er könnte sich vorstellen, dass sogar diese ganze Begebenheit von den Pharisäern inszeniert wurde. Dass der Mann, mit dem die Frau geschlafen hatte, einer von ihnen war und dass sie deswegen das auf frischer Tat ertappt hatten, der Mann schnell weg konnte und sie die Frau zu Jesus brachten, um Jesus diese Falle zu stellen. Steht nicht in der Bibel, würde meiner Meinung nach zu ihrem Charakter passen. Jetzt die spannende Frage. Wie reagiert Jesus darauf? Sie sagen, du nun, was sagst du? Was sagen jetzt deine Worte? Was sagt Jesus dazu? Was heißt es in Vers 6b? Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Wisst ihr, was Jesus hier an dieser Stelle in die Erde geschrieben hat? Ich auch nicht. Steht einfach nicht hier drin. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Johannes uns ein bisschen ärgern will, weil der macht es zweimal. In Vers 8 sagt er das Gleiche nochmal. Hey, übrigens, Jesus hat voll was in die Erde geschrieben, aber ich sage euch nicht was. Es gibt verschiedene Vermutungen. Ich betone Vermutungen, das steht einfach nicht drin. Gott wollte nicht, dass wir das wissen. Es gibt Überlegungen, die Menschen anstellen. Der eine sagt, Jesus hat einfach nur seine Hand in der Erde bewegt, so Kalligrafie oder so, und hat eigentlich gar nicht wirklich was geschrieben. Dann gibt es aber die Herangehensweise zu sagen, okay, wo wurde in der Schrift etwas mit dem Finger Gottes irgendwo eingegraben oder reingeschrieben? Und da gibt es zwei Stellen. Wir finden die 10 Gebote, die mit Gottes Finger in die steinerne Tafel geschrieben wurden. 2. Mose 31, 18. Und wir finden eine Stelle in Jeremia 17, Vers 13, wo es heißt, diejenigen, die den Herrn verlassen, werden beschämt werden. Diejenigen, die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden und zugrunde gehen. Das sind einfach zwei Parallelstellen, wo man auf der einen Seite den Anspruch der Gerechtigkeit Gottes hat. Passt irgendwie in die Szene. Sie berufen sich auf die 10 Gebote. Jesus könnte vielleicht schreiben und schaut die Leute an. Okay, nicht Ehe brechen. Da stand aber auch, du sollst nicht neidisch sein. Da stand aber auch, du sollst Vater und Mutter ehren. Ein Beispiel. Oder Jesus schreibt die Namen der Pharisäer auf, die so ungerecht und böse waren, die von Gott gewichen sind. Es sind Vermutungen, die Schrift überliefert es uns an dieser Stelle nicht, was Jesus geschrieben hat. Aber was können wir festhalten? Die erste Sache ist eine wichtige Lektion. Wir sollten darauf fokussiert sein, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Das Anliegen von diesem Text ist nicht das Geheimnis Jesu im Sand. Das ist nicht Fokus in diesem Text. Es geht hier um was anderes und wir sollten deswegen auf das andere fokussiert sein und nicht uns von Nebensächlichkeiten von, oh, was ist damit, ablenken lassen. Die zweite Sache ist folgende. Jesus reagiert nicht direkt auf sie, sondern er gibt ihnen Zeit nachzudenken, oder? Indem Jesus sich bückt und in die Erde schreibt und nicht einfach direkt darauf eingeht, gibt er ihnen die Möglichkeit, einmal wahrzunehmen, was hier gerade passiert. Okay, wir haben jetzt diese Frau gefunden, wir haben diese Anklage, wir wollen sie gerade umbringen, wir wollen Gerechtigkeit praktizieren, indem wir einen Stein nehmen und so lange auf sie dreinwerfen, bis sie tot ist. Und wir fragen uns, was Jesus jetzt dazu sagt. Nimmt mal einfach kurz wahr, was hier gerade passiert. Die Pharisäer bleiben etwas hartnäckig und es heißt dann in Vers 7, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Auf diese scheinheilige Anklage folgt jetzt von Jesus eine unglaublich weise und eine überführende Antwort. Jesus geht auf die Sachlage, auf die Situation ein. Okay, was haben wir hier? Wir haben eine Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Von Zeugen. Das kann nicht geleugnet werden. Wir haben hier das Gesetz Mose. Okay, diese Frau hat etwas getan, das den Tod verdient hat. Das habt ihr richtig gelesen, aber nur zur Hälfte praktiziert. Aber der Mann ist ja nicht da. Aber okay, wir haben diese Situation. Ihr wollt also Gerechtigkeit im Umgang mit eurer Sünde? Ist es das, was ihr wollt? Gerechtigkeit über die schlechten Taten, die ihr tut? Dann fängt derjenige an, der ohne Sünde ist. Derjenige, der in seinem Leben noch nichts getan hat, das nach Gottes Gerechtigkeit den Tod verdient hat. Ihr wollt die Ehebrecherin steinigen. Und wie sieht es in eurer Ehe aus? In eurem Leben? Ihr seid immer treu gewesen, ja, mit euren Augen, Gedanken, Träumen, Wünschen. Jesus hatte ihnen bereits erklärt, dass Gottes Maßstab für dieses Gebot der ist, dass jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in ihrem Herzen. Das haben die Pharisäer gehört. Sie wussten, was der gerechte Anspruch Gottes ist. Jesus hatte auch gesagt, mit welchem Urteil ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Er hatte ihnen erklärt, dass wir Menschen und dass die Pharisäer nicht damit so umgehen konnten, okay, der hat das falsch gemacht, so als ob Gott nicht so gerecht ist, dass er den gleichen Maßstab an ihr Leben richten würde. Gott gab dem Volk Israel durch Mose das Gesetz, die 10 Gebote, um ihnen aufzuzeigen, was in seinen Augen heilig, gerecht und gut ist. Und er sagte auch, was in seiner Gerechtigkeit die gerechte Strafe für Ungehorsam gegen einen perfekten, heiligen und liebevollen Gott ist. Aber das Gesetz Gottes sollte nicht als eine Waffe gegeneinander missbraucht werden. Ich konnte nicht hingehen und sagen, hey, den Typ kann ich nicht leiden. Hoffentlich erwische ich ihn bei einer Sache, die den Tod verdient hat, dann klage ich ihn an, der wird gesteinigt und ich muss ihn nicht mehr sehen. Das war nicht die Art und Weise, wozu Gott das Gesetz gegeben hat, damit die Menschen gegeneinander hier in Unbarmherzigkeit umgehen. Gott gab das Gesetz, damit das ganze Volk eine Sache versteht. Sie sind allesamt Sünder, die die Strafe verdienen und von Gottes Erbarmen und Gnade abhängig waren und darauf hoffen sollten. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 23, dass die Barmherzigkeit zum Gesetz gehört. Dass die Barmherzigkeit zum Gesetz gehört, das gehört genauso dazu. Gott ist gerecht, Gott ist ein Richter, aber er ist zugleich barmherzig und vergebend. Er ist zugleich langsam zum Zorn und hat Geduld mit Menschen. Er lässt nicht immer gleich Feuer vom Himmel regnen, wenn wir Menschen was falsch machen, weil er langsam zum Zorn ist. Was bezweckte Jesus mit seiner Antwort? Vers 9. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Mit nur diesem einen Satz hat Jesus sie alle überführt und ihnen eine Grundwahrheit der Bibel über uns Menschen deutlich gemacht, nämlich alle sind Sünder, alle sind schuldig und alle haben es verdient, gesteinigt zu werden und den Tod zu bekommen. Die Frau, die Pharisäer und die Volksmenge. Alle sind schuldig. Jesus hat das immer wieder erklärt. Ein Kapitel vorher, in Johannes Kapitel 7, Vers 7, sagte Jesus: Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Er hatte gepredigt und erklärt, dass die ganze Welt Dinge tut, die böse sind. In Vers 19 hat er gesagt: Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Er hatte ihnen klar diese Lehre der Schrift gebracht, dass alle Menschen schuldig sind. Römer Kapitel 3 fasst es so zusammen und ich will ein paar Verse zitieren und euch auf ein Wort aufmerksam machen. Es heißt in Römer 3, Vers 9, alle Menschen sind unter der Sünde. In Vers 12, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer 3, Vers 22, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 5, Vers 12, der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wir Menschen, wir finden uns, was unseren Status vor Gott angeht, alle auf der gleichen Ebene. Das haben die Pharisäer vergessen. Und es ist keine Lehre vom Neuen Testament. Römer 1. Könige 8, Vers 46 sagt, da ist kein Mensch, der nicht gegen dich sündigt. Das ist nichts Neues. Dazu gehören auch du und ich. Haben wir das im Blick, im Umgang und der Begegnung miteinander? Wir werden vielleicht nicht bei jeder Sünde, nicht alles, was wir heimlich verboten tun, gleich erwischt oder in die Öffentlichkeit gezerrt. Viele Sünden von uns bekommt vielleicht gerade so unser Partner, unsere Familie, die engsten Leute mit, viele niemand. Jesus ist aber allwissend. Jesus ist allgegenwärtig und er sieht unsere Schuld. Und nach dem Gesetz, nach der Gerechtigkeit ist klar, wir haben den Tod verdient. Die ewige Strafe in der Hölle, ewige Verdammnis, ewiges Leid, Schmerz, Trauer, Gottes Gericht. Das mussten sich die Pharisäer eingestehen. Genau diese Tatsache. Es heißt in Vers 9, dass sie alle hinausgingen, anfangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Warum von den Ältesten angefangen? Wer schon alt geworden ist, hatte schon sehr, sehr viel Zeit in seinem Leben Mist zu bauen. Und er hatte von Gott auch schon sehr viel Zeit bekommen, darüber nachzudenken, dass er das getan hat. Die Leute haben das verstanden. Sie gingen hinaus. Was ist aber das Traurige? Das Traurige ist nicht einfach nur, dass diese Menschen Sünder waren, sondern das Traurige ist die Richtung, in die sie gingen. Wohin gingen sie? Sie gehen weg von Jesus. Jesus konfrontiert sie erneut mit dieser Tatsache, dass alle Sünder sind. Und wohin gehen sie? Weg von Jesus. Sie bleiben nicht, um bei Jesus Vergebung und Erbarmen zu suchen und zu finden, sondern sie gehen weg von ihm und wollen mit ihrer Sünde und mit dieser Tatsache ihrer Schuld selbst zurechtkommen. Oder sie wollen der Wahrheit, der Realität ihrer Sünde gar nicht wirklich ins Auge schauen. Und wie viele Menschen machen heute genau das Gleiche? Wie viele Menschen gehen in einen Gottesdienst, in die Kirche, begegnen Christen, werden dort im Gespräch über den Glauben und das Evangelium hoffentlich auch mit ihrer Sünde konfrontiert, aber ihre Reaktion ist, das reicht mir. Das wird mir ein bisschen zu persönlich. Das ist meine Sache, was ich mit meinem Leben mache. Das geht dich nichts an und auch Gott nicht. Und was machen diese Menschen? Sie gehen weg von Jesus. Sie haben nicht die Sehnsucht, bei Jesus Vergebung und Veränderung zu finden. Und dabei wäre diese süße Vergebung in Jesus doch möglich gewesen. Wie habe ich angefangen? Jesus ist doch gekommen, um Armen gute Botschaft zu verkündigen. Diese Frau war arm. Die Pharisäer, sie waren arm. Er kam, um Gefangenen Freiheit auszurufen. Das wussten sie. Er ist gekommen, um Gottes Herrlichkeit zu offenbaren, die, wie es Johannes sagte, aus Gnade und Wahrheit bestand. Ja, Wahrheit, ich bin ein Sünder. Das haben schon die 10 Gebote gelehrt. Aber die Wahrheit und die Gnade, dass Gott mir trotzdem in Liebe begegnen kann, auch wenn ich so bin. Gottes Charakter, Gottes Herrlichkeit ist nämlich größer als nur Gerechtigkeit. Gottes Wesen ist mehr als nur die 10 Gebote. Das müssen wir im Blick haben. Oft, wenn man irgendetwas über die 10 Gebote liest, dann ist so die Aussage von, hier lernen wir Gottes Charakter kennen. Ja, schon. Aber Gott ist mehr als, ich töte dich, wenn du sündigst. Gott ist mehr als das. Ja, Gott ist gerecht. Und wir können aus den 10 Geboten Rückschlüsse ziehen, dass Gott Treue wichtig ist, dass Gott Dankbarkeit wichtig ist. Ja, aber Gottes Herrlichkeit ist mehr als nur gerecht zu sein. Gottes Herrlichkeit besteht genauso auch darin, dass er Gnade und Barmherzigkeit demonstrieren kann. Und damit beginnt Jesus jetzt. Und er beginnt damit, schon bevor er der Frau überhaupt antwortet. Was bezweckte Jesus durch die Antwort gegenüber den Pharisäern? Sie gehen hinaus. Was tat Jesus damit für die Frau? Es heißt in Vers 10, als sich Jesus aufgerichtet hatte und außer der Frau niemanden sah, er fängt an, der Frau ihre Scham und Bloßstellung zu nehmen. Die Leute, die dieser Frau gerade in diese so peinliche, unangenehme Situation gebracht haben, in diese Situation der Anklage und Bloßstellung, diese Leute müssen verstummen und verschwinden. Jesus bekleidet die Frau und die Scham der Frau damit, dass ihre Ankläger weggehen müssen und sie jetzt alleine vor Jesus sein darf. Und was macht die Frau? Die Reaktion der Frau ist nicht, oh, jetzt sind die weg, jetzt, aber nicht sie raus hier. Nicht, dass die Pharisäer sich noch anders überlegen und wieder hierher kommen und halt mich nicht nur vor Jesus bringen, sondern noch irgendwas anderes und sagen, nein, wir wollen das durchziehen. Die Frau geht nicht weg. Beide wurden von ihrer Sünde überführt. Die Frau aber blieb bei Jesus. Die Frau bleibt vor und bei Jesus. Und Jesus fragt sie, Frau, wo sind deine Kläger, Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Jesus wurde mit der Frau allein gelassen. Wer wurde hier mit der Frau allein gelassen? Derjenige, der den ersten Stein hätte werfen dürfen. Jesus hat gesagt, derjenige, der von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Alle müssen gehen, außer Jesus. Jesus, der ohne Sünde ist, stand jetzt vor der Frau und er hätte das Recht dazu gehabt, die Konsequenz, die das Gesetz fordert, auszuführen. Und er wäre dabei gerecht gewesen und nicht böse. Jesus hatte die Möglichkeit dazu. Aber welche heilsamen Worte spricht er zu der Frau? Jesus sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Was bekommt die Frau? Die Frau bekommt einen liebevollen und einen gnädigen Freispruch. Und dieses auch ich, dieses Ich, das in dieser Antwort von Jesus steckt, ist viel entscheidender, als was die Pharisäer über die Frau gedacht haben. Weil dieses Ich, dieses auch ich, Gott selbst spricht. Gott selbst, der gerechte Richter, der nicht nur diese Sünde der Frau kannte, sondern alle ihre Sünden, dieser Gott, der das Recht hatte, über Leben und Tod und über die Ewigkeit zu entscheiden, hat jetzt diese Aussage, dieses Urteil getroffen. Ich verurteile dich nicht. Hat die Frau das verdient? War das, was Jesus hier sagt, gerecht? Nein, das war gnädig. Das war barmherzig. Das war Gottes souveränes, freies Recht, mit Sündern nicht gerecht, sondern gnädig umzugehen. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Und er ist dabei nicht korrupt. Jesus ist damit kein korrupter Richter, der sagt, okay, das mit Sünde sehe ich nicht so schlimm. Das lassen wir mal, kehren wir mal unter den Tisch, das ist kein Problem. Dieser gerechte Richter nimmt die Strafe der Frau selbst auf sich. Die Sünden, die wir tun, haben Konsequenzen verdient. Wer sündigt auf Sünde, muss nach der Gerechtigkeit Gottes der Tod folgen. Das fordert Gottes Gerechtigkeit. Aber Gottes Gerechtigkeit wird offenbart durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Es ist kein Unterschied, denn alle haben es gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut. Alle sind Sünder, aber für alle Sünder, die glauben, gibt es die Möglichkeit der Gnade. Nicht aus Spaß, sondern weil es ein anderes Sühnmittel, ein anderes Opfer gibt, weil es Jesus gibt, der unsere Schuld, unsere Scham zudeckt und ausgeglichen hat. Derjenige, der zudeckt, macht, was das Gesetz schreit und was die Gerechtigkeit eigentlich fordern würde. Glaubst du das? Gehörst du zu allen denjenigen, die glauben, wie es diese Verse gesagt haben? Nimm deine Sünde. Nimm diese Taten in deinem Leben, wo du sagst, ich schäme mich dafür. Was es auch sein mag, glaubst du, dass Jesus auch dir zusprechen kann, ich verurteile dich nicht. Ich habe es alles gesehen. Ich war dabei. Egal, ob es dir bewusst war oder nicht. Aber ich kann dir sagen, ich verurteile dich nicht, ich als dein Gott, weil ich dafür gestorben bin. Hast du dein Gewissen damit schon zur Ruhe gebracht? Wir brauchen so wichtig diese Erinnerung. Nicht nur grundsätzlich als Überschrift unser Leben, sondern es ist so schön, dass wir diesen Sonntag als Zentrum in der Woche, als Erinnerung an Gottes Charakter und das Evangelium haben, wo wir erneut an diesem Zuspruch über letzte Woche, über gestern Abend hören dürfen, ich verurteile dich nicht. Du bekommst nicht das, was du verdient hast. Römer 8, Vers 1 sagt Folgendes. Also gibt es keine Verdammnis. Und wir können dieses Wort auch übersetzen mit, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind, für die, die im Glauben mit Jesus verbunden sind. Es gibt für sie keine Verurteilung Gottes. Das ist eine der schönsten Überschriften, die bei einem Leben stehen kann, oder? Egal, was ich getan habe, egal, was ich tun werde, für mich gibt es keine Verurteilung mehr. Gibt es nicht, weil ich zu Jesus gehöre. Das wäre ein schöner Punkt, die Predigt hier zu beenden, oder? Das wäre schön. Das wäre einfach so, oh, Balsam für die Seele. Jesus geht aber weiter. Jesus sagt, es gibt noch etwas, das ich sage. Wir lesen Vers 11 weiter. Er sagt, auch ich verurteile dich nicht, aber jetzt sagt er noch etwas. In vielen russlanddeutsch geprägten Gemeinden, oder ich habe mir auch sagen lassen, in Russland stand das über der Türe, wenn man aus dem Gemeindehaus rausgegangen ist. Ich kenne eine Gemeinde in Elwang, da steht es immer noch. Da heißt es, was Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus sagt beides. Jesu Vergebung, die er in seiner Gnade zuspricht, bedeutet nicht, dass er Sünde ignoriert und sagt, ja, liebe Frau, jetzt darfst du zurück ins Bett springen. Das ist nicht das, was er sagt. Sondern er sagt, die Vergebung, die ich schenke, diesem Freispruch, den ich dir gebe, der ist nicht nur gnädig, sondern auch auffordernd. Jesus sagt nämlich und macht dir deutlich, wer diesen Freispruch geschmeckt und gespürt hat, der kann und der wird und der soll nicht mehr so leben wie davor. Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Und die Bibel erklärt es so deutlich, dass wer diese radikale Gnade erlebt hat, dessen Leben wird sich radikal ändern. Er wird nicht mehr einfach hingehen und so das gleiche Singen machen wie davor, so als ob nichts gewesen wäre. Wenn ihr das einmal genauer studieren wollt, in der Bibel gibt es zwei Kapitel, die das so schön zusammenfassen. Wir haben es am Freitag in der Jugend angeschaut, Römer 5 und Römer 6. Römer 5 zeigt uns, dass Gottes Gnade darin so groß wird, dass je mehr Sünde wir haben, seine Gnade immer größer ist. Wir können nicht so viel Sünde praktizieren, dass Gottes Gnade das nicht mehr aushält. Das ist so wichtig, das müssen wir hören. Und Römer 6 macht jetzt deutlich, dass diese Gnade genauso auch darin groß wird, dass wir mit Jesus unserem alten Leben gestorben sind und dass wir jetzt unter der Gnade ein neues Leben zur Ehre Gottes führen werden. Und beides geschieht unter der Gnade. Das ist es, was Jesus hier zusammenfasst. Wichtig ist aber die Reihenfolge. Jesus sagt nicht zu der Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Was sagt er zuerst? Und diese Reihenfolge wird im kompletten Neuen Testament beachtet. Er sagt zuerst, dir ist vergeben. Und dann sagt er, du sollst verändert werden. Diese Reihenfolge ist entscheidend. Weil, wenn Jesus nur sagen würde, geh hin und sündige nicht mehr, was hat er gemacht? Als ob die Frau das nicht wusste. Als ob wir bei so vielen Dingen, die wir tun, nicht vorher wissen, dass wir das eigentlich nicht tun sollten. Es gibt nicht nur intuitive Sünden, die einfach jetzt rausplatzen, das gibt es auch. Es gibt ganz viele Sünden, wo wir ganz genau wissen und wir machen es trotzdem. Jesus sagt nicht einfach nur, tu das nicht, sondern Jesus sagt, ich vergebe dir, lebe jetzt anders. Wie setzen wir das um? Bei den meisten hört diese, und es, da kommt schon ein Absatz, aber die meisten würden jetzt an dieser Stelle aufhören. Aber die große Frage, die sich für mich als Sünder stellt, der mit Sünden und Dingen zu kämpfen hat, ist, ja, Jesus, wie mache ich denn das jetzt? Wie gehe ich jetzt hin und sündige nicht mehr? Vers 12. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Licht steht in der Schrift für Reinheit, für Heiligkeit, für das Gute. Finsternis steht für das Böse, für Sünde. Wie kriegen wir es hin, nicht in der Finsternis zu wandeln? Nur, indem wir Jesus im Blick haben. Nur, indem wir, so drückt es Jesus aus, ihm nachfolgen. Wenn ich jemandem nachfolge auf einem Weg, dann habe ich ihn im Blick. Dann schaue ich, was er tut, wie er sagt, wie er mich leitet, was er macht. Und Jesus sagt, die einzige Möglichkeit, und deswegen ist es so wichtig, diesen Vers auch zu lesen, die einzige Möglichkeit, jetzt unter dieser verändernden Gnade zu leben, ist, nicht einfach nur diesen Ausspruch im Blick zu haben, geh hin und sündige nicht, geh hin und sündige nicht. Jesus sagt, du musst was im Blick haben? Folge mir nach. Hab nicht die 10 Gebote im Blick. Hab nicht den Anspruch im Blick, was du tun und lassen solltest. Hab Jesus im Blick. Hab Jesus im Blick, der das Licht der Welt ist, derjenige, der die Welt erleuchtet, der offenbart das Licht der Welt, das aber die Finsternis aus deinem Leben austreiben kann. Derjenige, der das Licht des Lebens ist, weil nur er zu ewigem Leben führt, aber weil auch nur er zu einem Leben in Gottesfurcht führen kann. Hab Jesus im Blick. Und wenn wir Jesus im Blick haben, dann finden wir beides und dann bekommen wir beides. Dann begegnen wir dieser Herrlichkeit Gottes, voller Gnade und Wahrheit, dieser Herrlichkeit Gottes, die uns als Sündern zusprechen kann, ich verurteile dich nicht. Und dann begegnen wir auch dieser Herrlichkeit Gottes, dieser Gnade, die eine Auswirkung hat und die sagt, geh hin, sündige nicht mehr und mach das, indem du mich im Blick hast. Hast du diese Begegnung mit Jesus gehabt? Es wurde heute so eingeleitet mit, hast du die Herrlichkeit Gottes gesehen? Bist du Jesus so begegnet? Wir brauchen die Erinnerung an alle Dinge. Wir brauchen die Erinnerung, wie wichtig Jesu Worte sind. Wir brauchen die Erinnerung, dass wir alle Sünder sind und was wir eigentlich verdient haben. Wir brauchen die Erinnerung, dass Jesus alles von uns sieht. Wir brauchen die Erinnerung, dass er uns aber genauso vergeben und verändern kann. Diese Begegnung mit Jesus wird eine Auswirkung haben auf deine Beziehung zu Gott, aber genauso auch auf deine Beziehung mit anderen Menschen. Und ich will jetzt noch einen sehr wichtigen Teil an diesen Text anhängen. Bitte seid nochmal aufmerksam und hört hier zu. Jesus sagte, In Lukas 7, Vers 47, wem wenig vergeben wurde, der liebt wenig. Wir zitieren es meistens im Umkehrschluss, der wahr ist, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Hast du verstanden, wie viel Schuld dir Jesus vergeben hat? Dann wird das seine Auswirkung in deiner Liebe zu Gott, aber dann wird es seine Auswirkung in deiner Liebe zum Nächsten haben. Denn wenn Jesus, und deswegen bin ich so froh, dass Jesus diese gefühlt aus menschlicher Sicht eine der schlimmsten Sünden als Beispiel nimmt und sagt, ich reagiere auf diese Frau so, welches Recht hast du, dich über Kleinigkeiten deiner Mitmenschen zu ärgern? Welches Recht hast du, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, wo Leute nicht das so gemacht haben, wie es dir gefallen hätte, jetzt anfangen, verbal mit Steinen zu werfen? Welches Recht hast du? Jesus will uns ihm ähnlicher machen. Und dazu gehört, dass unsere Begegnung anderen Menschen, anderen Sündern in Mitgefühl und nicht in anklagender Weise geschehen wird. Was ist uns wichtiger? Streben wir einfach nur der Sache nach, das Böse unter uns aufzuzeigen? Und diese Sache ist uns wichtiger, als zu bedenken, ob wir nicht einander vielleicht auch bloßstellen? Ermahnen wir in Liebe? Das sagt die Schrift. Ja, wir sollen ermahnen. Wir sollen Heiligkeit nachstreben. Wir sollen nicht so tun, als ob nichts passiert ist. Aber geschieht das immer unter Gnade und Liebe? Sind wir eine Gemeinschaft, in der Raum für Fehler, für Versagen und Schuld ist, während wir der Heiligkeit nachstreben? Und ist bei mir nur so Klatsch raus. Klatsch, nein. Haben wir beides? Haben wir, ich verurteile dich nicht und geh hin und tu das jetzt nicht mehr? Wir haben, wenn wir Sünden in unserem Leben oder Sünden anderer Menschen begegnen, zwei Möglichkeiten. Wir können auf zwei Dinge hinweisen, auf die eine oder andere Sache hinweisen. Wir können nach zwei unterschiedlichen Prinzipien leben. Wir können es so machen wie die Pharisäer. Das sollst du nicht, fertig, aus, raus. Du hast versagt. Jetzt einfach nur Konsequenz. Oder wir können nach dem Evangelium leben und wir leben unter dem neuen Bund. Und dieser neue Bund sagt, Jesus hat dir das vergeben, mach das jetzt aber nicht. Praktizieren wir das in unseren Ehen, in unseren Familien, in der Kindererziehung? Haben wir Gerechtigkeit und Gnade? Am besten in der umgekehrten Reihenfolge? Haben wir das? Wird in unserem Leben dieser Charakterzug Jesu deutlich? Wir können zu beidem tendieren. Wir können das Gesetz praktizieren, als ob es keine Gnade und kein Evangelium gibt. Wir können aber auch genauso die Gnade praktizieren, als ob es keine Aufforderungen gibt. Nicht jede Aufforderung, die Jesus gemacht hat, ist gleich gesetzlich. Es ist mir irgendwie aufgefallen, dass dieser Begriff vielleicht unbewusst oft missverstanden wird. Nur weil ich einem Gebot Jesu gehorche und sage, das sollen wir nicht tun, bin ich nicht gesetzlich, sondern gehorsam. Gesetzlich bin ich dann, wenn ich zu einem Gebot von Jesus noch 10 andere hinzuerfinde, die er nicht gesagt hat, und wenn ich so lebe, dass wenn ich das nicht einhalte, Gott mich nicht mehr mag. Dann bin ich gesetzlich. Es gibt aber einen Unterschied. Das Evangelium in Jesus ist beides. Ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Und ich will es dir zum Schluss nochmal zusprechen. Es gibt keine Sünde in deinem Leben, die zu groß, zu peinlich oder zu schlimm sein könnte, als dass Jesus sie mit seinem Blut nicht vergeben kann. Und es gibt genauso keine Sünde in deinem Leben, die zu groß, zu peinlich oder zu schlimm sein könnte, als dass Jesus dir nicht helfen kann, ihr zu widerstehen und verändert zu werden. Und meine Bitte an euch ist, geht nicht weg von Jesus. Egal in welcher Partei du dich heute einordnest, ob du bei denen bist, die sagen, okay, ich habe heute verstanden, ich bin echt ein schlechter Mensch. Vielleicht gehörst du zu denen, die heute einfach nur daran erinnert wurden. Was wir beide brauchen, ist, geh nicht weg von Jesus. Bei ihm können wir unsere Sünde ins Auge schauen, weil wir bei ihm Vergebung und weil wir bei ihm Veränderung finden. Jesus verurteilt dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Und wir wollen jetzt diese Gnade in einem Lied noch besingen. In dem Lied heißt es, die Sünden sind viele, die Gnade ist mehr. Ihr dürft dazu aufstehen, wir wollen Jesus Christus anbeten.